Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Jessica Sturmberg einen schönen guten Tag. Wir schauen heute in dieser Sendung zum Prozessauftakt zum Kunstraub im Dresdner Grünen Gewölbe. Vor 50 Jahren gab es den radikalen Erlass, der zum Ziel hatte, die Beschäftigung sogenannter Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst zu verhindern. Wir haben mit Betroffenen über die Folgen dieses Beschlusses gesprochen und wie geht es Bedürftigen in dieser fünften Welle der Corona-Pandemie? Ein Gespräch mit der Co-Leiterin der Tafel Bremerhaven. Im November 2019 wurde in Dresden eine der wertvollsten Juwelensammlungen aus staatlichem Besitz gestohlen. Schmuckstücke aus dem frühen 18. Jahrhundert mit einem Versicherungswert von knapp 114 Millionen Euro. Sie wurden in einem spektakulären Raub aus dem grünen Gewölbe geholt, das zu den staatlichen Kunstsammlungen Dresdens gehört. Dieser Raub zeigte zum einen Sicherheitsmängel auf, war zugleich aber auch sehr präzise geplant. Und doch machten die mutmaßlichen Täter einen entscheidenden Fehler, der die Ermittler auf die Spur brachte. Deswegen sitzen heute 6 Männer im Alter von 23 bis 28 Jahren auf der Anklagebank. Sie gehören alle dem einschlägig bekannten Berliner Remo-Clan an. Der Prozess vor dem Landgericht Dresden wird in einem besonders gesicherten Saal geführt. Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz hat den ersten Prozesstag verfolgt und ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo, Herr Moritz.
Hallo.
Schildern Sie uns doch mal, wie der Prozessauftakt heute verlaufen ist.
Ja, hier im besonders gesicherten Gebäude des Oberlandesgericht Dresden, wo jetzt gerade das Landgericht noch tagt, da wurden die 6 Angeklagten heute Vormittag hereingeführt, alle in Handschellen, denn sie sitzen alle in Haft zurzeit, 4 in Untersuchungshaft, 2 weitere sitzen in Haft, weil sie schon mal verurteilt worden sind wegen eines Kunstdiebstahls. Und zwar haben sie diese 100 Kilogramm schwere Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum geklaut. Und jetzt sollen sie auch am Einbruch in das Grüne Gewölbe hier in Dresden beteiligt gewesen sein. Gerade laufen die Eingangsstatements der Anwälte der Verteidigung. Die Angeklagten selbst werden sich nicht äußern. Es gab schon mehrere Anträge von Seiten der Verteidigung, das Verfahren auszusetzen, unter anderem mit der Begründung, dass man das Verfahren abtrennen sollte für die beiden Täter, mutmaßlichen Täter, die zum Tatzeitpunkt noch keine 21 Jahre alt waren, deswegen möglicherweise Jugendstrafrecht für sie gilt. Es wird kritisiert, dass das Ganze hier quasi aufgebauscht wurde zu einem Terrorverfahren. Und sie zweifeln auch, die Verteidigung zweifelt auch mögliche Beweise an. Eine Anwältin hat gerade gesagt, ihr Mandant sei zum Beispiel viel zu schwer, um durch das Loch im Fenster in das grüne Gewölbe eingestiegen zu sein. Das Ganze hat sich hier allerdings erstmal um eine Stunde ungefähr verzögert, offenbar deswegen, weil es am Anfang eine juristische Diskussion darüber gab, ob das Land Sachsen auch als Nebenkläger auftreten darf. Die staatliche Kunstsammlung, zu der das Grüne Gewölbe gehört, hatte kurzfristig beantragt, auch als Nebenkläger zugelassen zu werden, damit Einsicht in die Akten bekommen. Das ist auch schon passiert. Die Verteidigung hat kritisiert, diese Akteneinsicht sei rechtswidrig gewesen. Und eigentlich dürfe der Staat hier auch gar nicht als Nebenkläger auftreten, weil die Staatsanwaltschaft ist ja schon die Klageseite. Und ja, über diese Argumentation muss das Gericht bis zum nächsten Verhandlungstag, möchte es bis zum nächsten Verhandlungstag entscheiden. Und dann wurde noch die Anklageschrift verlesen. Man wirft ihnen Bandenkriminalität vor. Der für den Strafrahmen, der möglicherweise im Raum steht, spielt der Einbruchdiebstahl, also der Diebstahl, der Raub dieser Juwelen gar nicht so die größte Rolle, sondern vor allem, dass die mutmaßlichen Täter bei der Flucht eines der Fluchtautos angezündet haben in der Tiefgarage eines Wohnhauses. Alleine darauf stehen wegen besonders schwerer Brandstiftung mindestens 5 Jahre Haft.
Das war ja alles überhaupt ein sehr spektakulärer Einbruch. Was ist denn bisher bekannt über den Verlauf dieses Kunstraubs?
Der wurde nochmal wiederholt hier in der Anklageschrift. Die groben Züge waren ja bereits bekannt. Die mutmaßlichen Täter haben offensichtlich einen ausgeklügelten Plan befolgt, wie aus einem Kinofilm. Also in der Woche vor dem Einbruch waren sie bereits mehrmals in Dresden, verdeckt nachts mit geklauten Nummernschildern an den Autos. haben dann ein schweres Fenstergitter am grünen Gewölbe aufgeschnitten, aber erstmal wieder festgeklebt, weil sie erst später da einsteigen wollten. Das hat auch niemand gemerkt. In der Tatnacht dann sind sie kurz vor 5 Uhr früh an einen Stromkasten in der Nähe des Museums gegangen, haben dort ein Feuer gelegt. In der Folge ist die Straßenbeleuchtung ausgefallen, hat das Ganze quasi abgedeckt. Dann sind zwei Täter durch das präparierte Fenster eingestiegen, schnurstracks in das Juwelenzimmer gelaufen, eine ausgeguckte Vitrine vorher haben sie mit einer Axt zertrümmert. Das ging erstaunlich schnell. Sie haben Juwelen herausgerissen und waren in weniger als 10 Minuten wieder aus dem Museum, was ja mitten in der Innenstadt von Dresden ist, wieder draußen. Als die Polizei kam, waren die Täter schon weg und mit ihnen, sie haben es gesagt, 21 Schmuckstücke mit über 4000 Diamanten von unschätzbarem Wert eigentlich, wenn man es kulturhistorisch das Ganze betrachtet.
Ein bereits aufgeschnittenes, präpariertes Fenster, das niemand bemerkt, das ist ja auch sehr ungewöhnlich. Ist denn inzwischen klar, wer Verantwortung trägt, dass dieser Diebstahl überhaupt so in dieser Weise geschehen konnte? Also Sicherheitssysteme des Museums haben ja da offensichtlich versagt.
Ganz offensichtlich, das sind diese großen Fragen, die man seit dem Diebstahl hier hat. Also wieso hat die Alarmanlage, die es gab, nicht automatisch ausgelöst? Wie konnten die Täter so schnell ins Gebäude gelangen? Warum hat das mit dem Fenstergitter niemand gemerkt? Man weiß das alles noch nicht und es wird jetzt spannend sein, ob das hier im Prozess mit aufgeklärt wird, wobei der Prozess sich ja eigentlich erstmal auf die Haupttäter fokussiert. Wenn man davon ausgeht, also es gibt die Aussage der staatlichen Gebäudeverwaltung, dass die Bewegungsmelder der Alarmanlage eigentlich immer funktioniert haben, selbst bei diesem Stromausfall. Das bedeutet, es gab entweder einen Fehler bei der Installation oder Wartung dieser Anlage oder es ist manipuliert worden. Das Landeskriminalamt, das ermittelt auch weiterhin gegen unter anderem 4 Wachleute, die möglicherweise mit den Haupttätern gemeinsame Sache gemacht haben. Und es gibt 40 weitere Verdächtige. Die sind jetzt alle noch nicht hier vor dem Landgericht zur Anklage gekommen. Die Verantwortung, ja, öffentlich übernommen hat sie niemand so richtig. Sie liegt irgendwo zwischen dem Museum selbst, zwischen dem Landeskriminalamt, was selbst auch beraten hat, und dem staatlichen Gebäudemanagement, das für das Schloss, in dem das grüne Gewölbe ist, zuständig ist. So richtig klar übernommen hat die Verantwortung aber niemand. Und das wird diesen Prozess, ja, mal gucken, ob sich daran was ändert.
Sagt unser Landeskorrespondent in Sachsen, Alexander Moritz, mit seinen Eindrücken vom Prozessauftakt zum Kunstraub im grünen Gewölbe in Dresden. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Heute, vor genau 50 Jahren, gab es ein Bund-Länder-Treffen, in dem sich Bundeskanzler Willy Brandt mit den Ministerpräsidenten der Länder zusammensetzte, nicht um ein Virus zu bekämpfen, sondern der Feind waren damals Extremisten. Es gab eine große Sorge vor einem linken Marsch durch die Institutionen, eine Bedrohung durch den Kommunismus. Und die Angst davor führte zum sogenannten radikalen Erlass. Offiziell, um Extremismus aller Art zu bekämpfen. De facto ging es in den 70er und 80er Jahren fast nur gegen Linke, die in den Staatsdienst wollten. Lehrerinnen, Postboten, Richterinnen, Polizisten oder Unidozentinnen. Bis zu 3,5 Millionen Mal wurde beim Verfassungsschutz angefragt, oder besser gesagt abgefragt, ob es Hinweise gibt auf mangelnde Treue zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Besonders rigoros hat sich das in Baden-Württemberg ausgewirkt. Das zeigt ein aktuelles Forschungsprojekt, gefördert vom Land. Unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms hat sich das angeschaut und mit Betroffenen gesprochen.
Vor allen Dingen die Filbinger Administration in Baden-Württemberg war ganz erpicht darauf, diesen radikalen Erlass umzusetzen. Nach links, nicht nach rechts.
Sagt der Historiker Edgar Wolfrum von der Universität Heidelberg. Wolfrum hat untersucht, wie das konservative Baden-Württemberg den radikalen Erlass umgesetzt hat. Unter dem später wegen seiner NS-Vergangenheit umstrittenen CDU-Ministerpräsidenten Hans Filbinger. Nur 3-5% der Überprüfungen liefen hier damals gegen Rechtsextreme. Im Bund wurde der Erlass ausgerechnet von SPD-Bundeskanzler Willy Brandt mitbeschlossen.
Er hat unterschätzt, welche Waffe er da in die Hände konservativer Ministerpräsidenten legt.
Moment, jetzt muss ich das nur schön raussuchen.
Und für Gisela Kehrer-Bleicher ein Albtraum. Sie wollte 1974 in Tübingen in ihr Referendariat an einer Realschule starten.
Das war schon mein Traumberuf.
Eine Stelle hatte sie, aber sie kannte auch schon erste Betroffene vom radikalen Erlass.
Es war so eine Mischung aus Angst und Befürchtung und doch noch Hoffnung. Und im Mai kam dann ein Schreiben vom Oberschulamt, mit Erkenntnissen, die Zweifel begründen würden an meiner Verfassungstreue.
Die Frau mit dem braunen Pagenkopf sucht in einem dicken Stapel Unterlagen nach dem Ergebnis ihrer Regelanfrage. Wer damals wie Sie Beamte werden wollte, wurde vorher vom Verfassungsschutz überprüft.
Ich lese vielleicht einfach gerade mal.
Die 22-jährige Studentin kam aus der 68er-Bewegung. Der Vietnamkrieg hatte sie politisiert. Und jetzt hatte sie auch schon eine größere Akte.
Frau Kira Bleicher ist Mitglied und Funktionärin der Deutschen Kommunistischen Partei und der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend. Am 6. Dezember 1971 war Frau...
Auf mehreren Seiten wird aufgelistet, wo sie überall war und Vorträge gehalten hat.
Also das, den Inhalt, um den ging es dann gar nicht mehr. Ne?
Die DKP war zwar nicht verboten, aber von der DDR mitfinanziert und gesteuert. Eine Bedrohung für den Südwesten.
Ich war jetzt zunächst mal arbeitslos. Ja? Und wurde mir auch empfohlen, dass ich meine Bewerbung in Baden-Württemberg zurückziehe und eine neue Bewerbung machen in Hessen.
Das tat sie dann auch, denn
Baden-Württemberg hat bis zum Exzess überprüft. Es gab 700.000 Regelanfragen, flächendeckend. Wer in den öffentlichen Dienst und sei es nur als studentische Hilfskraft eintreten wollte, wurde überprüft. Das ist eine unglaublich hohe Zahl.
Auch wenn Verträge der Hilfskräfte nur für ein paar Monate liefen.
Das große Problem ist, dass man nicht Einzelfälle überprüft hat, sondern dass man einer ganzen Generation zunächst unterstellt hat, sie seien Verfassungsfeinde.
Für Gisela Kehrer-Bleicher war die Odyssee noch lange nicht zu Ende.
Hessen hier.
Auch in Hessen wurde sie abgelehnt. Ein jahrelanger Rechtsstreit, erfolglos. Sie arbeitete in der Jugendbildung, blieb politisch aktiv und auch in der DKP.
Ich habe immer halt versucht, darauf hinzuweisen, dass das, was ich politisch gemacht habe, dass das eigentlich eine ganz normale demokratische Betätigung ist im Rahmen der Verfassung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Kira Bleicher hat es ein paar Jahre später nochmal versucht, sich wieder in Baden-Württemberg beworben, 1993. Die Regelanfrage war da schon seit 2 Jahren abgeschafft worden, aber Kira Bleicher war noch DKP-Gemeinderätin.
Ich habe nicht daran gedacht, dass es nochmal was neu aufgerollt wird.
Wurde es aber. Wieder eine Ablehnung.
Ich stehe jetzt wieder davor, dass ich nicht nach den ganzen jahrelangen Bemühungen in den Schuldienst zu kommen, dass es nicht klappt. Und ich habe meine Zweifel oder auch sehe keine politische Perspektive mehr in der DKP und deshalb bin ich dann da ausgetreten. Ja.
20 Jahre nach dem ersten Versuch bekommt sie dann die Zusage. Darf endlich als Lehrerin arbeiten. Verbeamtet aber wurde sie nicht mehr. Wirklich entlassen oder abgelehnt wurden in Baden-Württemberg am Ende knapp 300 von 700.000 Überprüften. Edgar Wolfrum.
Das heißt, es wurde ein wahnsinniger Aufwand getrieben, um diese angeblichen Verfassungsfeinde, die ja dann so wenig waren, herauszufiltern.
Betroffene haben dafür auf Einkommen und Rentenansprüche verzichtet. Gewerkschaften und die Initiative gegen Berufsverbote kämpfen deshalb für Entschädigungen, Entschuldigungen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen zögert noch, obwohl er selbst mal als Chemielehrer an einer privaten Kosmetikschule arbeiten musste, weil er in einer kommunistischen Unigruppe war. Dazu äußert er sich allerdings ungern.
Solche kollektiven Entschuldigungen, die sind immer ganz schwierig. Nicht? Da geht es ja um Einzelfälle. Nicht? Und inwiefern man nachher sich da entschuldigen kann, das muss ich mal sehen, wenn dieses Gutachten vorliegt.
Das Gutachten, der Abschlussbericht von Edgar Wolfrums Team an der Uni Heidelberg. Im Mai wird es offiziell vorgestellt. Dann will Kretschmanns Landesregierung entscheiden, ob sie sich entschuldigt.
Wir befinden uns gerade mitten in der 5. Welle der Corona-Pandemie und jede Welle bringt soziale Verwerfungen mit sich, trotz der vielen Unterstützungsmaßnahmen. Denn es gibt immer Menschen, die durchs Raster fallen. Und die Lage dürfte sich bei vielen durch steigende Preise inzwischen verschärft haben. Wie es diesen Menschen geht, wollen wir wissen und haben mit der Tafel Bremerhaven gesprochen. Gabi Treschok ist aus dem Leitungsteam und sie habe ich vor der Sendung gefragt, wie hat sich bei der Tafel Bremerhaven die Situation weiter verändert? Kommen inzwischen noch mehr Menschen?
Genau, also muss ich Ihnen sagen, seit den letzten 2 Jahren, wir waren 3.800, jetzt haben wir über 5.000. Wir haben die 8. Anlaufstelle in Stadtteil Wutzdorf aufgemacht, dass wir so ein bisschen uns mehr verteilen. Und bei 5.500, das muss man sagen, das ist eine große Menge, so eine kleine Stadt. Davon ist 3.800 Erwachsene und der Rest ist ja 1.400, 1.700 haben wir Kinder.
Und wer kommt jetzt neu zu Ihnen? Welche Personen sind das, die jetzt neu zugekommen sind?
Das sind auch sehr viele jüngere Leute, junge Familien, die welche Job verloren haben, die sie Kurzarbeit durch die Firma wurde angemeldet oder auch die Selbstständige.
Können Sie das denn alles bewältigen?
Also wir schaffen das noch. Noch, muss ich ehrlich Ihnen sagen. Wir schaffen das noch. Na, wir haben sehr viel. Wir haben, also täglich haben wir 500 bis 600 Klienten, die wir hier bedienen. Und dazu sind noch die fahren am Donnerstag den ganzen Tag und beliefern die Gehbehinderten, behinderten Menschen und die, welche auch nicht zu uns können, dass zum Beispiel auch gerade, wenn sie da Corona haben, dass die auch nicht zu uns kommen können. Die rufen bei uns an, ob wir nur eine Kiste oder zwei, das kommt drauf an, weil so eine Kiste ist viel, so eine eingepackte Kiste, liefern wir einmal für eine Person. Wenn dann wo mehrere Leute im Haushalt leben, müssen wir natürlich mehr zu packen. Die stellen wir vor die Tür, klingeln wir mal unten und mal sagen so, hier ist die Kiste und dann gehen wir. Die nehmen noch niemals das Geld wird erstmal später.
Also die bezahlen dann den Einkauf?
Erstmal nach der Erkrankung, wenn die wieder genesen sind. Ne?
Viele haben ja die Vorstellung, dass das bei den Tafeln einfach so ausgegeben wird. Das ist aber nicht der Fall.
Nein, das ist nicht mal so. Wenn die zum Beispiel gar kein Geld haben, die können auch zum Beispiel, wir haben ja sehr viele Bedürftige, die kommen und sagen, du, ich habe Sozialgeld und da ist noch 98 € im Monat. Die kriegen die Ware bei uns so.
Ein Thema ist ja zum Beispiel auch, dass viele sich ja auch für die Pandemie immer noch ausstatten müssen. Beispielsweise FFP2-Masken. Das ist ja, das ist ja auch etwas, was nicht jeder einfach ständig so bezahlen kann. Die sind ja nicht günstig.
Nee, aber wir haben jetzt vom Krisenstab Stadt Bremerhaven, wir haben jetzt 50.000 Masken bekommen. Und die können wir um die Bedürftigen weiter verteilen. Das heißt, sie kommen nicht nur Bedürftigen, das ist auch, bekommen auch die anderen Vereine, wie Drogenabhängige, Familienzentren, welche wir auch beliefern können. Dann haben wir Tagesstätten, die können wir auch nochmal natürlich den Mitarbeiter geben. Also die ist auch, jeder bekommt bei uns eine oder mehrere FFP2-Masken.
Wie sieht das beim Thema Impfen aus? Zum Beispiel Wohnungslose. Im Sommer wurden viele von ihnen geimpft. Wie ist das mit den Boostern?
Die Leute, die welche auch zu uns ankommen, also überwiegend unsere Kunden, die sagen, oh, ich bin geboostert, ja, ich habe das geschafft. Und weil wir sagen auch zum Beispiel, wir haben ja sehr viele Informationen von den anderen Kunden oder von uns selber als erfahrene Menschen schon. Bei zum Beispiel, ich wurde geboostert, Kollegin wurde geboostert, Kollege davor wurde geboostert. Und da sagen wir denen, ja, dann gehen wir zum Saturn, gehen wir hier zum dem Bus, guck mal, da steht noch ein Wiederbus, Impfbus und kannst du dich auch boostern lassen. Die stellen sich da an und die hören das, die hören, weil die wollen auch alle gesund bleiben.
Frau Treschok, jetzt haben wir ja schon viele Wellen erlebt. Was hat sich jetzt aus Ihrer Wahrnehmung von Welle zu Welle auch geändert? Also sind es vor allem die steigenden Preise, die jetzt so zu schaffen machen?
Ja, etwa erstmal ist das so diese psychische Belastung, die wir hier auch sehr viel haben. Ne? Die kommen, die fangen erstmal mit den Tränen und die sagen so, ich hätte nie irgendwas gedacht, dass ich zu Tafel kommen muss oder die Tafel in Anspruch nehmen muss. Und dann sagen die, ja, das ist auch nicht so schlimm, das kann doch jeden von uns jetzt uns treffen. Und dann sagen sie, ja, ich habe Job verloren, da die Firma wurde dicht gemacht, da ist es wieder. Oder noch, wir sind alle auf die Corona ausgesetzt, dann war das durch, die waren auch wirklich wegen der Pandemiezeit, waren mehrere Betriebe waren auch zu. Ne? Und von jedem kriegst du auch noch ein bisschen Teil des Lebens mit. Man tröstet den Menschen, sagt, du hör mal, es wird besser, mach dir da keine Sorgen. Na, das wird immer besser und das wird schon. Du kannst den Menschen gar nichts anderes erzählen, weil du selber auch nicht weißt, wie es wird. Aber musst du die motivieren, es wird schon, ne? Wie Sie selber schon angesprochen, wir haben auch so die steigenden Preise in Märkten, wo man sich anguckt, jetzt zum Beispiel, was da jetzt Kilo Paprika oder Tomaten kostet. Da sag mal du, wie sollen die Menschen überhaupt bezahlen? Gerade eben die mit kleiner Rente, mit den Kurzarbeiten, Geld, und dann haben wir noch den Jobcenter-Leute. Woher sollen die alles bezahlen? Man sagt ja, du hast ja da Zuschlag. Bevor du die Zuschläge beantragst, wird jetzt wieder fünfmal wieder gestiegen.
Erzählt Gabi Treschok aus dem Leitungsteam der Tafel Bremerhaven. Und das war Deutschland heute mit Jessica Sturmberg. Hier geht es gleich weiter mit Campus und Karriere. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.